Deutschlandfunk Wirtschaft am Mittag.
Guten Tag und herzlich willkommen. Wie gerade gehört, die dänische Königin ist ab heute für 4 Tage zu Besuch in Deutschland. Kursbewegend ist dieser Staatsbesuch nicht, aber ein guter Anlass, um einmal auf die deutsch-dänischen Wirtschaftsbeziehungen zu schauen. Ein Thema in dieser Sendung, in der wir uns darüber hinaus unter anderem mit der Jahresbilanz des Halbleiterherstellers Infineon beschäftigen werden. Und durch die Sendung begleitet sie Günther Hetzke. Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung oder etwas kürzer und geläufiger die Wirtschaftsweisen. Sie haben heute der Bundesregierung ihr Jahresgutachten für 2021 und 2022 übergeben. Vorher war schon durchgesickert, in diesem Jahr läuft es nicht so gut, im nächsten aber soll die Post abgehen. Womit wir zum Geschehen bisher auf dem Börsenparkett in Frankfurt am Main kommen, heute wieder für uns beobachtet von Viktor Goitgar, den ich jetzt in unserem Börsenstudio begrüße. Herr Goitgar, an der Börse wird ja die Zukunft gehandelt und die soll aus wirtschaftlicher Sicht gut werden. Freuen sich die Anleger?
In den vergangenen Tagen, da war die Grundstimmung hier schon sehr optimistisch. Es gibt so Stimmungsmessungen an der Börse, ein Barometer, das sozusagen zwischen Angst auf der einen und Gier auf der anderen Seite changiert. Und das zeigt momentan eben extreme Gier an bei den Anlegern. Heute etwas vorsichtigere Töne. Der DAX kurzfristig auch mal wieder unter den 16.000 Punkten. Aber dann waren zack auch wieder die Käufer im Markt, die den deutschen Leitindex wieder hochgetrieben haben. Aktuell sehen wir ihn bei 16.023 Punkten. Das ist ein Minus gegenüber gestern Abend von 0,1%. Aber es gibt eben auch eine Reihe von Sorgen, Lieferketten, Corona, Inflation. Da kommen dann auch gleich noch Daten aus den USA. Und die 4 Wirtschaftsweisen, Sie haben es gesagt, die haben heute ihre Wachstumsprognose für 2021, 2022 vorgestellt. Und da sagt man für Deutschland dieses Jahr nur noch 2,7% plus beim Wirtschaftswachstum voraus. Bei der letzten Prognose, die die Wirtschaftsweisen gemacht hatten, da stand beim Wachstum noch eine 3 vorm Komma. Möchte ich jetzt drüber sprechen mit Felix Hüfner von der Schweizer Großbank UBS. Herr Hüfner, wie stark schlägt da jetzt diese offenbar sich andeutende 4. Corona-Welle hier in Deutschland auf das Wachstum durch?
Ja, wir sehen das bei UBS ganz ähnlich wie der Sachverständigenrat. Schwächeres Wachstum dieses Jahr, dann starkes nächstes Jahr. Der Gegenwind im 4. Quartal wird jetzt einfach größer werden. Da spielen die Infektionszahlen eine Rolle, aber auch die höheren Energiepreise, die Lieferkettenprobleme. Bei den Infektionszahlen sieht man bisher bei den Konsumenten noch keine direkte Zurückhaltung in den hochfrequenten Daten, aber das muss man sicher beobachten.
Sie haben es schon angedeutet, Lieferkettenprobleme ist ein Thema, das die deutsche Wirtschaft seit Monaten beschäftigt. Ja, wann ist dieser Spuk denn endlich mal vorbei? Wann rollen die Container wieder oder wann werden sie pünktlich geschifft von Asien nach hierzulande?
Ja, wir glauben, dass im 4. Quartal wir jetzt auf ein Wachstum von nur 0,5% gehen und dann in der ersten Jahreshälfte nächsten Jahres die Erholung kommt. Das heißt, wir gehen davon aus, dass die Lieferkettenprobleme sich zumindest nicht verschärfen ins nächste Jahr rein. Und fürs Wachstum ist ja wichtig, dass es sich nicht verschärft, sondern dass es etwas besser wird. Vollkommen lösen wird man die Lieferkettenprobleme so schnell nicht.
Wenn man dann auch noch mal schaut, die Frage ist ja bei Lieferkettenproblemen, das verursacht für die Unternehmen ja höhere Preise, weil sie bestimmte Vorprodukte, die sie erstmal überhaupt kaufen müssen, um ihre eigenen Produkte zu fertigen, dann teurer einkaufen müssen. Wie gut können die Unternehmen denn diese Preissteigerung, die sie selber zahlen müssen, einfach an den Konsumenten abwälzen?
Bisher funktioniert das relativ gut. Man sieht das zum einen an den Margen der Unternehmen, die im Aggregat sich sehr gut halten. Und man sieht es zum anderen in der Inflation. Ein Teil dessen, warum die Inflation jetzt im November, glauben wir, über 5% steigen wird, sind eben diese weitergegebenen Inputpreise der Unternehmen.
Wie ist das denn? Warum sind wir Konsumenten so bereitwillig, offenbar bereit, diese höheren Preise auch zu zahlen? Warum sagen dann nicht die ein oder andere, naja, wenn die Waschmaschine jetzt so teuer ist, dann lasse ich das doch lieber sein oder verschiebe den Kauf? Wir nehmen die Preise ja offenbar hin.
Ja, bislang ist die Nachfrage eben sehr, sehr stark. Das liegt auch daran, dass die Haushalte relativ viel gespart haben durch die Krise hinweg, viel Ersparnisse aufgebaut haben, die sie jetzt ausgeben können. Und der Arbeitsmarkt läuft auch gut. Also bislang ist diese Nachfrage so stark, dass die Unternehmen diese Preise durchsetzen können.
Jetzt prognostizieren die Wirtschaftsweisen für kommendes Jahr ein gutes Wachstum. Welchen Anteil dürfte da auch eine mögliche neue Ampel-Bundesregierung dran haben?
Ja, wir glauben, dass zum einen die Budgetdefizite relativ langsam nur zurückgefahren werden. Das hilft natürlich der Konjunktur. Und dann gehen wir davon aus, dass auch die neue Regierung mehr Ausgaben tätigt. Das mag sich vielleicht noch nicht direkt nächstes Jahr widerspiegeln. Über die nächsten Jahre mehr Infrastrukturausgaben, davon gehen wir aus.
Wie kriegt man das hin, wenn man sich doch an die Schuldenbremse halten will?
Ja, das wird schwierig. Das ist eine Frage, die jetzt noch offen ist. Wir glauben, in der Schuldenbremse gibt es viele Möglichkeiten, wie man sie einhalten kann und trotzdem Möglichkeiten findet, mehr auszugeben. Da gibt es die Möglichkeit von Haushalten außerhalb des Bundes, die KfW mit ins Boot nehmen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten und da muss man jetzt schauen, auf was man sich einigt.
Also da würde man die Kreditanstalt für Wiederaufbau, sozusagen eine Staatsbank, möglicherweise mit einspannen oder auch andere Staatsunternehmen, die noch mal ein bisschen etwas tun könnten, offenbar. Schauen wir mal auf den deutschen Leitindex DAX. Er aktuell über 16.000 Punkten, in den vergangenen Tagen immer wieder Rekordmarken. Wie passt das zusammen mit den Problemen, die wir aktuell bei Lieferketten Corona diagnostizieren?
Ja, die Ertragslage der Unternehmen ist noch positiv. Wir haben gesprochen über die Margen, die sich gut halten. Wir haben auch gesehen, diese Woche der ZEW-Konjunkturerwartungsindex ist nach oben gegangen. Da werden ja Börsianer befragt und die sind offensichtlich noch nicht sehr besorgt. Aber wir schauen jetzt auf den nächsten IFO-Index, den nächsten Einkaufsmanager-Index, ob sich das so halten kann.
Felix Hüfner, Chefvolkswirt Deutschland der Schweizer Großbank UBS. Herzlichen Dank.
Ja, danke auch von meiner Seite. Soweit der Blick auf die Konjunktur und eine Einordnung zum Jahresgutachten der Wirtschaftsweisen. Sie hatten vorhin schon erwähnt, Herr Goitka, das Warten auf die Inflation in den USA bewegt die Spekulation darüber den Euro.
Der Euro bei einem Dollar 15,57, heute doch mit recht deutlichen Verlusten. Manche spekulieren, Sie haben es ja schon angedeutet, auf höhere Inflation in den USA. Das könnte irgendwann auch höhere Zinsen als Gegenmittel der Notenbank sozusagen bedeuten. Und dann fließt mehr Geld vielleicht auch in den Dollar, weil die dortigen Anlagen attraktiver werden könnten. Ergebnis wäre, der Euro fällt. Und genau das nehmen die Anleger heute sozusagen ein Stückchen schon vorweg.
Was tut sich beim Handel mit Staatsanleihen und mit Gold?
Staatsanleihen hochinteressant aktuell. Eigentlich dürften die Notenbanken ja Stück für Stück weniger Anleihen kaufen, wenn die Inflation eben auch steigt. Das heißt, da fällt am Markt für Anleihen potenziell ein Riesenkäufer weg. Das müsste eigentlich zu fallenden Kursen am Anleihemarkt führen. Wir sehen aber genau das Gegenteil. Die Kurse steigen. Wie kann das sein? Das fragen sich momentan viele. Eine mögliche Antwort ist, viele haben in den Vormonaten auf fallende Anleihekurse gewettet, sehen jetzt, diese Wette geht nicht ganz auf. Und dann müssen sie diese Positionen korrigieren und müssen eben auch einkaufen, Staatsanleihen. Und deswegen steigen die Kurse, weil ich teurer kaufen muss, fallen im Umkehrschluss die Renditen, weil ich sie ja teurer einkaufen muss. Das heißt, wir sehen aktuell die Durchschnittsrendite deutscher Staatstitel bei minus 0,39% und das Gold bei 1825 Dollar je Feinunze.
Wir werden gleich noch die Jahresbilanz von Infineon vorstellen. Ganz kurz vorweg, wie reagieren die Anleger auf Bilanz und Ausblick?
Bei Infineon die Aktien 0,3% im Minus, obwohl man natürlich eigentlich vom Chipmangel profitiert und auch hohe Preise durchsetzen kann. Dann nehmen manche offensichtlich einfach aufgelaufene Gewinne mit.
Viktor Goitka über das Geschehen bisher auf dem Börsenparkett in Frankfurt am Main. Und es wurde ja gerade schon angesprochen, der Halbleiterhersteller Infineon hat heute seine Jahresbilanz vorgelegt. Das Geschäft mit Halbleiter läuft derzeit wie geschnitten Brot und sorgt bei Infineon aktuell für gute Stimmung. Bleibt das Unternehmen aber auch für das kommende Jahr zuversichtlich? Mehr dazu von unserem Bayern-Korrespondenten Michael Watzke.
Reinhard Ploss, der Chef von Infineon, ist im Herzen Ingenieur und Wissenschaftler. Mit seiner Tüftlerbrille sieht er manchmal wie ein zerstreuter Professor aus. Etwa wenn er Journalisten die neue Silizium-Carbid-Technologie von Infineon vorstellt.
Unser neues Hybrid Pack Drive School Silicon. Ich habe es mitgebracht und ich zeige Ihnen das. Hier das eine. Für das andere. Moment, das darf man nicht drauflangen, deswegen ist das alles etwas schwieriger.
Ploss hält ein tellergroßes Chipmodul hoch. Erfindungen wie dieses sollen Infineons Marktposition im weltweiten Chipmarkt weiter stärken. Wenn man einen Silizium-Carbid-Halbleiter in bestimmte Stellen eines Autos einbaue, so Ploss,
dann kann das mehr als das Doppelte als das Silizium-Modul. Und gleichzeitig fahren wir noch ein paar Kilometer weiter, weil Silizium-Carbid effizienter den Motor regeln kann, als es Silizium kann.
Wobei viele Autohersteller gerade schon froh wären, wenn sie überhaupt Chips bekämen, gerne auch aus Silizium ohne Carbid. Der Markt ist leergefegt und das wird auch noch ein Weilchen so bleiben, sagt Ploss.
Die Chipknappheit in den Bereichen Automobil, Industrie, Rechenzentren, Internet der Dinge und anderen Bereichen wird bis weit in das Jahr 2022 bestehen bleiben. Wir erwarten, dass die starke Nachfrage in praktisch allen unserer Märkten anhält, da viele Anwendungen weiter elektrifiziert und digitalisiert werden.
Schlecht für die Chipkunden, gut für die Chiphersteller. Infineon blickt auf ein Rekordquartal zurück. Überhaupt, das ganze Jahr 2021 lief hervorragend, obwohl das Münchner Unternehmen durch Stromausfälle in Texas und Dresden rund 300 Millionen Euro Umsatz eingebüßt hat. Es reichte dennoch für glänzende Zahlen.
Mit erstmals mehr als 11 Milliarden Euro Jahresumsatz und mit mehr als 50.000 MitarbeiterInnen hat Infineon deutlich an Schlagkraft gewonnen. Für das laufende erste Quartal erwarten wir einen Umsatz von rund 3 Milliarden Euro. Beim weitgehend konstanten Umsatz wird die Segmentergebnismarge voraussichtlich bei etwa 21% und damit leicht über dem Niveau des Septemberquartals liegen.
Dabei hat auch geholfen, dass Infineon in den heimischen Chipfabriken in Deutschland und Österreich produzieren kann und nicht so stark von Auftragsproduzenten in Asien oder Amerika abhängig ist.
Mit dem beschleunigten Hochfahren unserer Fertigung auf 300 mm Dünnwafern in Dresden und in unserer neuen Fabrik in Villach können wir die steigende Nachfrage nach Leistungshalbleitern bedienen.
Infineon sieht sich inzwischen sogar immun gegen den berüchtigten Schweinezyklus der Halbleiterbranche, also das ständige Abwechseln von Chipknappheit und Überproduktionsblase.
Dieser ehemalige Schweinezyklus, den viele ja auch mit dem Geschäft verbinden, ist für uns ja nicht mehr relevant, sondern wir orientieren uns sehr stark in den kontinuierlich wachsenden Endmärkten, sei es nur das Automobil, sei es IoT und anderes, wo dieser typische Schweinezyklus sich nicht manifestiert.
Weil es so gut läuft für Infineon, hat der Konzern auch die Dividende erhöht auf 27 Cent. Denn die Aussichten sind laut PLOS hervorragend. Infineon habe durch die Übernahmen und Zukäufe der vergangenen Jahre noch Ausbaukapazitäten. Die wolle man nutzen. Ob Reinhard PLOS, dessen Vertrag im nächsten Jahr ausläuft, noch einen Siegeszug der Silizium-Carbid-Technologie als Infineon-Chef erleben werde, wird der 65-Jährige gefragt.
Ich bin ja noch ein Jahr da, mal alles mit langsam.
Und da erinnert PLOS dann erneut ein wenig an den zerstreuten Professor.
Michael Watzke über die Infineon-Jahresbilanz. Und vom Großkonzern zu einem deutlich kleineren Unternehmen. Heute ist ein Hersteller von veganen Lebensmitteln an die Börse gegangen, das Berliner Unternehmen Vegans. Vegane Lebensmittel sind zwar in jedem Supermarkt und Discounter zu finden, die Wachstumsraten sind auch durchaus beeindruckend, aber reicht das, um auf diesem doch kleinen Markt Geldgeber zu finden? Und wofür wird das Geld benötigt? Diesen Fragen ist Bianca von der Au nachgegangen.
Camembert aus Cashewnüssen oder veganer Lachs aus Algen. Damit verdient der Lebensmittelhersteller Vegans sein Geld. Beziehungsweise noch verdient das Berliner Unternehmen nichts. Doch die Nachfrage nach veganen Fisch- und Käsealternativen ist groß. Im vergangenen Jahr belief sich der Umsatz auf 27 Millionen Euro. Allerdings fuhr das Unternehmen gleichzeitig einen Verlust von 5 Millionen Euro ein. Der Börsengang soll nun frisches Kapital bringen. Vegans Gründer Jan Bredak will mit den Einnahmen von knapp einer halben Milliarde Euro eine Produktion für veganen Käse, Fisch und Fleisch bei Berlin aufbauen. Aber er will noch mehr.
Unsere Vision, Mission ist es, möglichst vielen Menschen pflanzliche Ernährung zugänglich zu machen. Und um jetzt, sag mal, das zarte Pflänzchen richtig zum Blühen zu bringen, ist es wichtig, auch aus dem Kapitalmarkt eine gewisse Resonanz zu erfahren. Und erster Grund, zweiter Grund, unsere vielen Fans und Kunden, Kundinnen wollen wir jetzt auch die Chance geben, sich zu beteiligen.
Und das ist seit heute möglich, über den Kauf einer Vegans-Aktie. Der erste Kurs blieb mit 86,90 Euro zwar leicht unter dem Ausgabepreis, dennoch läutet Vegans-Gründer Bredak, der früher Manager bei Daimler war, wie er sagt, erleichtert und glücklich die Börsenglocke. Die Boston Consulting Group geht davon aus, dass der Markt für alternative Proteine bis 2035 auf 290 Milliarden US-Dollar wächst. BCG-Partner Benjamin Morach hat das Potenzial berechnet.
dass wir grundsätzlich einfach glauben, dass über die nächsten 10 bis 15 Jahre ungefähr jede 10. Portion an Proteinen, sei das irgendwo in der Spaghetti Bolognese bis hin zur Pizza oder eben auch dem Stück Fleisch, ersetzt wird durch die alternative Proteine. Und wir haben schon auch gesehen, dass das Phänomen eben nicht nur bei den Vegetariern oder Veganern stattfinden wird, sondern wirklich auch, ich sag mal, im breiten Massenmarkt ankommen wird.
Doch dazu, auch das ein Ergebnis der Boston Consulting Group Studie, müssen vegane Produkte geschmacklich und preislich konkurrenzfähig werden. Genau das könnte der Knackpunkt sein, glaubt Kapitalmarktanalyst Stefan Risse von der privaten Vermögensverwaltung Akatis.
Das wird dauern, bis das wirklich ein solcher Massenmarkt wird und vor allem, bis man damit Geld verdient. Die Erzeugung solcher Fleischersatzprodukte ist halt teurer als Fleisch.
Doch kaufen immer mehr Menschen vegane Produkte. Das belegen auch Zahlen des Statistischen Bundesamts. Allerdings ist der Anteil echter Veganer mit gut 1 Million Menschen in Deutschland immer noch sehr gering.
Bianca von der Au über den Börsengang von Vegans. Der geplante Ostseetunnel zwischen Schleswig-Holstein und Dänemark ist ein Milliardenprojekt. Und dass hier so viel Geld in die Hand genommen wird bzw. genommen werden soll, das zeigt, dass es einen intensiven Waren- und Personenverkehr gibt zwischen beiden Ländern. Weil heute das dänische Königspaar zu Besuch in Deutschland ist, haben wir das zum Anlass genommen, um mal zu schauen, was denn da so alles transportiert wird. Wie steht es um die deutsch-dänischen Wirtschaftsbeziehungen? Einzelheiten dazu von unserem Schleswig-Holstein-Korrespondenten Johannes Kulms.
Seit mehr als einem Jahr ist unübersehbar, aber auch unüberhörbar, vor der dänischen Ostseeinsel Lolland passiert etwas. Hier wächst eine der größten Baustellen des europäischen Kontinents. Ein 18 Kilometer langer Tunnel soll durch den Fehmarnbelt gebaut werden und eine neue, deutlich schnellere Verbindung schaffen zwischen dem dänischen Rødby und der deutschen Ostseeinsel Fehmarn. Statt der heutigen 45 Minuten mit der Fähre können Autos und LKWs bald in knapp 10 Minuten unter dem Meer hindurchrauschen. Die Züge sollen sogar noch schneller sein. Der feste Fehmarnbelt-Tunnel wird die beiden Metropolen Kopenhagen und Hamburg näher zusammenrücken lassen und damit auch die Wirtschaftsbeziehungen stärken zwischen den beiden Nachbarländern, sagt Rainer Perau, Geschäftsführer der deutsch-dänischen Handelskammer in Kopenhagen.
Wenn die Reisezeiten abnehmen, wenn die Transaktionskosten abnehmen, dann wird es gut sein für den Handel. Dann können Leute besser zueinander kommen und die Waren werden auch günstiger zueinander kommen. Die Konkurrenzintensität steigt. Dänen können in Deutschland besser konkurrieren, Deutsche können in Dänemark besser konkurrieren und dementsprechend wird es Handel und Wachstum geben.
Doch auf deutscher Seite hält sich die Tunneleuphorie in Grenzen. KritikerInnen des Megaprojekts befürchten vor allem Schäden für Umwelt und Tourismus rund um den Fehmarnbelt. Doch juristisch sind die großen Hürden gefallen. Der Tunnel soll 2029 fertig sein. Schon heute sind die deutsch-dänischen Wirtschaftsbeziehungen sehr eng. Für das Königreich ist die Bundesrepublik der wichtigste Handelspartner. 14% der dänischen Exporte gingen 2019 nach Deutschland. Umgekehrt stammten 21% der nach Dänemark importierten Waren aus dem Nachbarland. Sowohl politisch wie auch wirtschaftlich hat Berlins Gewicht seit dem Brexit zugenommen, weiß auch Dänemarks Außenminister Jeppe Kofod.
When UK now is out, it's only more important with cooperation with close allies like Germany. We see Germany, as I said, as a key country.
Maschinen, Autos und Chemieprodukte. Das sind die deutschen Waren, die sich besonders gut verkaufen in Dänemark. Umgekehrt sind neben Waren aus dem Gesundheitsbereich vor allem Energietechnologien aus Dänemark in Deutschland gefragt. Kopenhagen verfolgt den Abschied von der fossilen Energie schon lange viel stringenter als die Bundesregierung in Berlin. 2019 stammte 47% des dänischen Stromverbrauchs aus Windenergie. In Deutschland ist der Anteil nur halb so groß. Dänische Energietechnik wird damit auch attraktiver im Ausland. Insgesamt verändere sich gerade etwas bei den internationalen Handelsbeziehungen, die das Königreich unterhält, sagt Paul Fritz Kjær, Professor an der Copenhagen Business School.
Vorher hatte Dänemark eigentlich nur 3 große Handelspartner. Das war Deutschland, Großbritannien und Schweden.
Inzwischen diversifiziere sich der Handel. Die Geschäfte in viele Staaten und Regionen würden ausgebaut, sagt Kjær, und nennt als Beispiel neben China auch die Türkei und die osteuropäischen Länder. Anfang der 1990er Jahre seien 25% der dänischen Exporte nach Deutschland gegangen. 2015 habe der Anteil noch 20% betragen, so Kjær. Inzwischen seien es nur noch 15%.
Und das heißt, die zentrale Stelle Deutschlands wird wahrscheinlich nie wieder zurückkommen.
Auch die Situation an der deutsch-dänischen Grenze dürfte in den letzten Jahren nicht die Handelsbeziehungen zwischen beiden Staaten gestärkt haben. Seit knapp 5 Jahren lässt Kopenhagen an der 67 Kilometer langen Grenze wieder kontrollieren. Für viel Erstaunen, aber auch Ärger hat in Deutschland auch der 1,40 Meter hohe Zaun gesorgt, den die dänische Regierung 2019 zum Schutz vor der afrikanischen Schweinepest errichtet hat. Schließlich leben Arbeitsmarkt, aber auch der Handel in der Region von der Offenheit der deutsch-dänischen Grenze. Trotzdem bleiben Kopenhagen und Berlin enge Partner, was auch das Programm des heute beginnenden Staatsbesuchs der dänischen Königin in Deutschland zeigt.
I can say that I'm looking very much forward to my state visit, second state visit to Germany.
4 Tage lang wird Margrethe II. Die Bundesrepublik besuchen und neben Regierungsmitgliedern auch von vielen dänischen FirmenvertreterInnen begleitet. Nicht nur Lebensmittel, Energie- und Gesundheitsprodukte möchte die Besucherdelegation aus Kopenhagen bewerben, sondern auch dänische MusikerInnen. Für sie ist Deutschland und vor allem Berlin schon lange ein sehr wichtiger Markt.
Johannes Kulms über die dänisch-deutschen Wirtschaftsbeziehungen. Im Rahmen der Weltklimakonferenz in Glasgow war ein Thema heute das Auto und der Verbrennungsmotor bzw. das Ende des Verbrennungsmotors. Dazu hat nämlich eine Initiative eine Erklärung verabschiedet, die Imke Köhler vorstellt.
Laut Vereinbarung wollen die Regierungen darauf hinarbeiten, dass, Zitat, alle Verkäufe von neuen Pkw und leichten Nutzfahrzeugen bis zum Jahr 2040 weltweit und in den führenden Märkten bis spätestens 2035 emissionsfrei sind. An der Initiative beteiligen sich 31 Länder, 38 Regionen und Städte, 11 Automobilhersteller und 27 Flottenbetreiber, das heißt große Unternehmen mit eigenem Fuhrpark. Bei den Ländern ist neben Gastgeber Großbritannien, Kanada, Mexiko und ganz Skandinavien auch Indien mit dabei und damit der 4. Automarkt der Welt. Deutschland hat nicht unterschrieben, allerdings beteiligt sich von den Autobauern Mercedes-Benz. Andere Hersteller sind Ford, Volvo und Jaguar Land Rover. Bei den Flottenbetreibern, die nach Möglichkeit schon bis 2030 nur noch emissionsfreie Fahrzeuge auf der Straße haben wollen, hat sich Siemens dem Bündnis angeschlossen, ebenso wie Uber, IKEA und Unilever. Insgesamt entfallen auf die Unterzeichner der Erklärung über 16% des weltweiten Automobilmarktes. Wenn man andere Länder und Regionen mit einrechnet, die ebenfalls Ausstiegstermine für Verbrennungsmotoren angekündigt haben, vor allem die EU, steigt dieser Anteil auf über 30% des weltweiten Automobilabsatzes.
Die Abkehr vom Verbrennungsmotor, Imke Köhler berichtete. Und um gleich 13.57 Uhr machen wir weiter mit der Wirtschaftspresseschau. Ein Thema hier sind geplante Corona-Regeln am Arbeitsplatz. Aber zunächst wird das Schwarzbuch vom Bund der Steuerzahler thematisiert, in dem Verschwendung von Steuern angeprangert wird.
Dazu schreibt der Wiesbadener Kurier: Der Bund der Steuerzahler fordert zu Recht den spar- und sorgsamen Umgang mit öffentlichen Mitteln. Doch das gilt auch für den Steuerzahlerbund und seine Kritik. Sie sollte nur dort geäußert werden, wo sie wirklich notwendig ist. Das mindert die Politikverdrossenheit und stärkt, ganz nebenbei, auch die eigene Glaubwürdigkeit. Der Weser-Kurier aus Bremen betont die Relevanz des Schwarzbuches. Es ist und bleibt bitter, dass Abermillionen Euro teilweise kreditfinanziert wurden, damit Zinsen verursachen und das Geld sinnvoller hätte angelegt werden können. Tröstlich ist höchstens, dass auch abschreckende Beispiele in gewisser Weise Schule machen können. Deshalb dürfen Schwarzbücher in keinem Behörden- und Abgeordnetenbüro fehlen. Die Berliner Zeitung gibt zu bedenken: Auf dem Feld der Digitalisierung hängen wir meilenweit zurück. Überall. An der Bürokratie merkt man es nur am meisten. Der Bund der Steuerzahler hat das zurecht gegeißelt. Denn auch so ein kleines Ding wie der elektronische Impfnachweis verursacht millionenfache Mehrkosten. 60 Millionen Impfdosen sind bereits verabreicht gewesen, als der elektronische Impfnachweis eingeführt wurde. Ärzte und Apotheker erhielten aber bis zu 18 Euro pro Zertifikat. Das summiert sich. Der Vorwurf, die Digitalisierung zu verschlafen, trifft allerdings nicht nur die Politik. Wenn es um Amtliches geht, wehren sich nur allzu viele. Sie haben kein Problem damit, Google ihre Daten anzuvertrauen, aber dem Staat trauen sie nicht. Das müsste sich ändern. Der Datenschutz spielt auch eine Rolle in den Kommentaren zu der geplanten 3G-Regel am Arbeitsplatz. Das Auskunftsrecht über den Impfstatus von Arbeitnehmern sollte möglich sein, findet die Heilbronner Stimme. Künftig müssen Arbeitgeber das Recht haben, Mitarbeiter nach Hause zu schicken, wenn diese sich Tests verweigern. Der Datenschutz darf hier nicht über dem Gesundheitsschutz der Bevölkerung stehen. Und niemand kann ein Interesse an den wirtschaftlichen Schäden haben, die durch Corona-Hotspots in Unternehmen entstehen können. Die Schwäbische Zeitung aus Ravensburg meint, eine 3G-Regel würde sowohl Unternehmern als auch Mitarbeitern eine verlässliche Grundlage geben. Sie hilft Unternehmen dabei, ihr Personal pandemiegerecht zu organisieren. Und sie hilft Mitarbeitern, die es mit ungeimpften Kollegen, Vorgesetzten und Chefs zu tun haben. Drei Voraussetzungen gibt es aber. Der Arbeitgeber benötigt ein Auskunftsrecht. Zudem muss es ausreichend Möglichkeiten für Bürgertests geben. Und schließlich müssen die Behörden personell so ausgestattet werden, dass die Einhaltung der Regeln gewährleistet ist.
Soweit die Wirtschaftspresseschau. Mein Kollege Peter Sawicki begrüßt Sie dann gleich zur Sendung Deutschland heute, unter anderem mit einer Reportage über Fahrschulen, die ihren Schülern und Schülerinnen den Umgang mit Carsharing beibringen. Und mit diesem Programminweis geht die Sendung Wirtschaft am Mittag zu Ende. Durch die Sendung begleitete Sie Günter Hetzke.